Diet Diaries,
dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
Hallo und herzlich willkommen zu Food Diaries, deinem Ernährungspodcast im 9-to-5-Job, wie immer mit Miriam und Julia.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Und unser Thema ist heute der vielleicht Theme-Song von Ariel. Unten im Meer. Unten im Meer. Weiter weiß ich leider nicht mehr. Wie dem auch sei, wir widmen uns heute, wie man sich jetzt vielleicht schon denken konnte, dem Thema Fische. Auch wenn es natürlich nicht nur Meeresfische gibt, sondern auch Süßwasserfische, werden wir gleich auch wahrscheinlich noch ansprechen. Und die Hauptfrage, die wir uns doch heute stellen, ist, kann man heute noch Fisch essen? Kann man das Ganze noch genießen? Erzähl uns mehr. Worüber sprechen wir heute?
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, sehr polarisierend. Thema Fisch, ernährungsphysiologisch auf jeden Fall eine super Sache. Und ansonsten hat der Fisch ja eher ein kein so gutes Image. Überfischung, schlechte Haltungsbedingungen und Co. Und wir wollen einfach mal ein bisschen klarstellen, was für und gegen den Fischkonsum spricht.
Wir möchten aus der Fishing-Suppe eine klare machen. Du hast gerade schon das wunderbare Wort ernährungsphysiologisch. Ich bin so froh, dass ich es jetzt ordentlich ausgesprochen habe, in den Mund genommen. Erzähl uns doch mal was, warum ist Fisch eigentlich so toll?
Ja, Fisch ist per se erstmal gut für uns. Es ist eine Proteinquelle mit besonders wertvollem Eiweiß, weil wir es sehr gut verstoffwechseln können. Besonders fettreiche Fische wie Lachs, Makrele und Thunfisch sind ja voller guter Nährstoffe für uns und vor allem auch Lieferanten für die Omega-3-Fettsäuren und insbesondere die langkettigen, für uns lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren.
Wer dazu mehr wissen möchte, hört gerne in unsere Folge Öle und Fette rein. Yes. Da erklären wir das nämlich alles.
Ja, außerdem liefert uns Fisch Jod, Vitamin D und andere Mineralstoffe. Die DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt daher auch 1 bis 2 Portionen Fisch in der Woche und davon 70 Gramm von diesen fettreichen Fischen wie Lachs, Makrele oder Hering.
Zwei Sachen hierzu. Ich finde die Wörter Makrele und Hering, ich weiß nicht wieso, aber ich finde, die hören sich schon nach einem fettigen Fisch an. Mhm. Die klingen irgendwie nicht wirklich schön. Und ich war überrascht von diesen 2 Portionen Fisch in der Woche. Ich dachte immer, es ist 1 Portion Fisch in der Woche.
Ja, also sie sagen ja 1 bis 2. Also ja, ich muss sagen, also kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, aber 2 Portionen Fisch die Woche muss man sich auch erstmal leisten können. Das Wichtige, was da drin steckt, wir haben es gesagt, sind die Omega-3-Fettsäuren. Und zwar sind das EPA und DHA. Ja, womit wir auch schon ein bisschen zur Krux des Ganzen kommen, weil die DGE empfiehlt weiterhin, Zitat, Fisch aus nachhaltiger Fischerei beziehungsweise nachhaltig betriebenen Aquakulturen. Und da fängt das ganze Spektakel jetzt eigentlich an.
Stichwort Überfischung. Ich habe mich gerade gefragt, ich bin natürlich hier, wer schon länger dabei ist, weiß das, ich bin hier für die historischen Funfacts zuständig. Ich glaube, ich habe heute tatsächlich keinen Funfact dabei, aber ich habe mich gefragt, ob ich jetzt gerade einmal reingrätschen soll.
Yes, please.
Mit der Historie der Fischerei um die Ecke kommen soll, damit wir vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, wo diese Lust auf Fisch herkommt.
Ja.
Okay, Leute, ich hoffe, ich kriege es jetzt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Also, die Fischerei wird auch als Urproduktion oder gehört zu den Urproduktionen. Auf jeden Fall ist es halt grundsätzlich was immer da war, ne? Also, im Meer hast du Muscheln und das Sammeln von Muscheln war zum Beispiel auch schon, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, dieses Wort ordentlich auszusprechen. Es gibt schon vor 400.000 Jahren, das sind 5 Nullen, die ihr euch da hinter der 4 vorstellen müsst.
Das ist absurd.
Das
viel.
Ist wirklich lange her. Hat man schon, also aus dieser Zeit gibt es Funde von Muschelhaufen, den sogenannten paläolithischen Muschelhaufen. Und das heißt, die Menschen sind schon sehr früh ins Meer, ins Watt, wo auch immer hingezogen und haben Muscheln gesammelt. Also da reden wir noch von Sammeln. Und ja, in Frankreich gibt es Abbildungen in Höhlen von Fischen, die zwischen 35.000 und 10.000 Jahre alt sind. Das ist zwar eine sehr große Zeitspanne, aber immerhin trotzdem sehr, sehr alt einfach. Mhm. Und ja, dann gibt es zuletzt deutliche Hinweise auf Fischfang in der Mittelsteinzeit. Kann man sich auch vorstellen, ne? Ich habe da wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe da Bilder im Kopf, wie die Leute da sitzen und ihre Speere und alles bereit machen, ja, um gleich in den See zu gehen und sich ein paar Lachse zu stechen.
Ist ja auch total naheliegend, ja, ne? Warum sollte man nur am Land jagen?
Absolut, du hast die Ernährungsvorteile ja schon gesagt. Gut, das wussten die jetzt vielleicht damals auch nicht so genau, aber trotzdem, ne?
Intuitiv vielleicht schon.
Richtig. Und Fisch ist ja auch so ein Produkt, von dem, also früher ja sowieso mehr als heute, aber von dem sehr viel verwendet wurde, von dem, was da anfällt. Also hier die Unterröcke von edlen Damen zu gewissen Zeiten waren aus Fischbeinen gemacht. Also vom Walfang halt, ne? Und ja, ich glaube, Walfang ist da auch nochmal ein sehr großes Stichwort beim Thema Fischfang und dann auch zur Überfischung hinkommt. Denn im 18., 19. Jahrhundert wurde das sehr extrem betrieben. Das wollte ich noch erzählen. Wer sich für dieses Thema Walfang interessiert, und es ist jetzt nicht so, dass ich mich aktiv dafür interessiere, aber durch Zufall habe ich dieses Jahr ein Buch gelesen. Es heißt Nordwasser von Ian McGurry, G-U-I-R-E. Und da geht es um Walfang. Es ist ein Roman und ich habe noch nie so was Krasses gelesen. Der ist teilweise sehr, sehr grafisch beschrieben, was da passiert. Und man kann sich, so schlimm das manchmal ist, man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Hm. Und das ist so, gerade in dieser Zeit spielt das, wo weniger Walfang betrieben wurde, wo das angefangen hat und diese Industrie also sozusagen unter Druck geraten ist. Und ja, das ist hier eine kleine Empfehlung an dieser Stelle. Das war ein krasses. So viel dazu.
Klingt interessant.
Und auf jeden Fall hat man dann aber auch beim Walfang irgendwann gemerkt, dass man das Meer überfischt. Und ja, das ist mein kleiner Exkurs in die Geschichte der Fischerei. Es gibt natürlich unterschiedlichste Methoden, mit denen Fische gefangen werden können. Ich habe Speere eben schon angefangen. Es gibt aber auch unterschiedliche Fangkonstruktionen, die sozusagen am Meeresboden angebracht sind.
Ja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn es früher so ganz normal und natürlich war, warum ist es denn heutzutage dann problematisch? Und da gibt es verschiedene Gründe. Also du hast gerade schon Fangmethoden angesprochen. Es ist so, dass man heute einige Fangmethoden hat, die insbesondere die Umwelt zerstören, also gerade so Schleppnetze, die dann über Kilometer über den Meeresboden geschleppt werden, ruinieren natürlich die ganzen Korallen und Riffe, die da sich irgendwo befinden und hinterlassen da richtige Schneisen von Zerstörung. Und ja, ein weiteres Problem bei den Fangmethoden ist Beifang. Also man hat immer Haie, Delfine, Schildkröten, irgendwelche Tiere, auf die man es jetzt nicht in erster Linie abgesehen hat, mit in den Netzen. Und die können ja auch in den meisten Fällen dann nicht wieder freigelassen werden, weil es dann eben schon zu spät ist. Also Fangmethoden ist ein großes Thema, warum Fischfang heute problematisch ist. Dazu kommt Überfischung, hast du eben schon angesprochen. Nicht nur bei den Walen, sondern eben auch bei sehr, sehr vielen Fischarten ein großes Thema, auch weltweit. Das Problem ist, es gibt zwar bestimmte Regularien, die wurden aber erstens, also kann man, glaube ich, so sagen, zu spät eingeführt oder sagen wir sehr spät eingeführt. Und zum anderen werden die natürlich auch nicht überall kontrolliert und dementsprechend auch nicht immer eingehalten. Also da gibt es viele Gebiete, wo es ja illegalen Fischfang gibt von eigentlich geschützten Gebieten. Und die Bestände haben dann gar nicht mehr die Gelegenheit, sich zu erholen. Und ja, ich habe eine Zahl gefunden, die fand ich sehr erschreckend. Nur noch 6% der Bestände sind noch in naturnahem und in Anführungsstrichen guten Zustand. Also das ist schon sehr erschreckend.
Ja, ein Drittel der weltweiten Fischbestände sind überfischt. Das ist schon wirklich viel. Und was du auch gerade sagtest mit den Regularien, muss ich natürlich auch immer vor Augen führen, dass diese Gewässer natürlich auch Zonen sind, die teilweise dann zu Ländern dazugehören, aber weiter draußen natürlich dann auch internationales Seerecht oder was auch immer halt gilt. Ja, du fandest, das ist eine erschreckende Zahl. Was ich auch erschreckend fand, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich in den letzten Jahren nicht wirklich viel Fisch gegessen habe. Aber die Zahl der, ja, was eine Person pro Jahr an Fisch konsumiert, 14 Kilogramm. Das finde ich absurd viel. Das ist so viel.
Das ist wirklich viel.
Das ist arschviel Fisch. Und vielleicht ist das wirklich gar nicht so unrealistisch.
Ja, vor allem, wenn wir, wie wir eben gehört haben, die DGE-Empfehlung 1 bis 2 Portionen die Woche.
Ja, aber ich finde es wirklich, wirklich viel, wenn man sich das so zusammen vorstellt. Und ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass alle Menschen auf der Welt so viel essen, ungefähr.
Ja, da wird einem sehr schnell klar, warum Fisch auch heutzutage eine Massentierhaltung ist. Wenn man sich Aquakulturen, Fischfarmen und so anguckt. Vielleicht noch ein ganz kurzes Thema zu einem problematischen Aspekt ist die Schadstoffbelastung, die wir heutzutage in Fisch haben, zum Beispiel von Quecksilber. Die DGE sagt zwar, bei einem Fischverzehr von 1 bis 2 Portionen überwiegen die gesundheitlichen Vorteile gegenüber den gesundheitlichen negativen Auswirkungen. Aber ich finde, allein diese Formulierung zeigt ja, dass es schon eine negative Auswirkung hat. Ja, was ich irgendwie schon so ein bisschen schwierig finde.
Also ich muss auch sagen, das ist auch ein Aspekt, der mir überhaupt nicht bewusst war. Ich dachte, Fisch hat nur Vorteile. Und ich bin jetzt gerade so am Nachdenken und ich glaube, ich kenne Leute, die pro Woche mehr als 2 Portionen Fisch essen. Und da werde ich, glaube ich, erstmal anklopfen und sagen, Entschuldigung, aufgepasst. Ja, ich glaube, was auch noch gerade in Deutschland, wenn man sich das Thema jetzt nachhaltig, ökologisch, für die Umwelt verträglich anguckt, muss man natürlich auch sehen, dass ein Großteil des Fisches, den wir hier konsumieren, nicht lokal oder regional im Sinne von in Deutschland produziert wird. Also der Großteil dessen, was wir konsumieren, wird importiert. Das wird nicht hier ja, hergestellt, wie auch immer. Also die deutsche Eigenproduktion deckt gerade mal 1/6 des Bedarfs. Das kommt dann aus Nord- und Ostsee natürlich. Das ist Frischfisch, Garnelen und Muscheln. Und
Ja, was es jetzt vermehrt gibt, ist, ich hatte letztens noch einen Bericht gesehen über Aquakulturen, die jetzt auf dem Land stattfinden, also gar nicht mehr irgendwie im Meer oder größeren Gewässern, sondern tatsächlich in Pools, höher entwickelten Pools am Land.
will
Ich
man
glaube,
nicht drin mitschwimmen.
nee, ich glaube, es war Österreich, so dass Österreich jetzt auch besser die regionalen Bedarfe quasi decken kann der eigenen Bevölkerung. Das ist ja gerade angesprochen, Deutschland schafft das aktuell noch nicht. Ist auch die Frage, ob es dann unbedingt erstrebenswert ist. Also es gibt bei Aquakulturen und Fischfarmen ja verschiedene Verfahren, wie da die Fische gehalten werden. Also es gibt offene Netzkäfige beispielsweise im Meer. Es gibt diese Zuchtbecken, die ich gerade als Pools bezeichnet habe. Es gibt Teiche, etc. Also ganz viele verschiedene Arten, wie da Fisch in, und das muss man auch wirklich sagen, in einer Massentierhaltung gehalten werden. Also auch wenn es dann Netzkäfige im Meer sind, ist das immer noch kein normales Fischleben, was diese Fische da führen. Also das muss einem auch bewusst sein.
Vielleicht noch mal ein, zwei Zahlen hier. Also in Deutschland gab es 2022 2150 Aquakulturbetriebe
Wow.
und die haben 17.833 Tonnen Fisch und 8.631 Tonnen Muscheln, Miesmuscheln erzeugt. Das ist echt viel Fisch
Das ist wirklich
einfach.
eine ganze Menge.
Vielleicht noch was zu den Fischarten, die dominieren bei uns auf dem Speiseteller. Ich fange mal an mit den Seefischen. Damit sind jetzt Meeresfische gemeint und nicht welche, die aus dem See kommen, sondern Salz. Wir reden hier von Salzwasser. Und zwar wären das der Alaska-Seelachs, der Lachs, Thunfisch und Hering. Mhm. Und das ergibt, das ist so die Aufzählung.
Ist auch das, was man so erwarten würde.
Genau, auf jeden Fall. Beim die wichtigsten Süßwasserfische haben wir die Forelle und die Welse.
Hab noch nie Wels gegessen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe schon sehr viel Fisch tatsächlich in meinem Leben gegessen, weil wir immer an Orten Urlaub gemacht haben. Wo, gut, da gab es dann
wahrscheinlich Fisch eher aus dem Salzwasserfische. Meer, ne? Ja. Ich wollte noch ansprechen, dass man ja eigentlich denken könnte, dass Fische, wenn sie in einer Aquakultur gehalten werden, dass das ja dann irgendwie dazu führen könnte, dass Wildfische weniger überfischt werden. Das Problem ist aber, den Aquakulturfischen wird Wildfischpulver gefüttert. Also
das deswegen, ist völlig absurd.
Deswegen ist trotzdem wieder die, in Anführungsstrichen, natürlichen Bestände schmälert und schädigt, was irgendwie total verrückt
kontraproduktiv
ist.
Kontraproduktiv einfach.
Ja, mega. Also,
wobei nicht kontraproduktiv, aus wirtschaftlichen Aspekten macht das wahrscheinlich sehr viel Sinn für ein Unternehmen, aber wenn man das aus irgendwelchen Umwelt- oder Tierwohltechnischen, wie auch immer, weg von den wirtschaftlichen anguckt, dann ergibt es einfach überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist ja leider bei vielen Ernährungssachen und gerade da, wo es mit Tieren, Fischen, wie auch immer zu tun hat,
absolut,
ist es leider häufig so.
Ja, der einzige Vorteil, den man da wirklich nennen kann, ist, dass die Umwelt weniger geschädigt wird, als das durch so Schleppnetze und Co. der Fall ist. Wobei man auch wieder schauen muss, okay, wo gelangt dieses Abwasser hin, etc. Also das ist wirklich, wenn einen das interessiert, das ist ein sehr schweres Thema, finde ich, ein Thema, was einen einfach so ein bisschen runterzieht. Ist
emotional.
Aber es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Es gab doch auch diesen Film auf Netflix, diese Dokumentation.
Gott,
ich weiß gar, wie hieß der nochmal?
Conspiracy.
Ja, Seaspiracy. Ich hab den nicht fertig geguckt, ich habe den angefangen.
Es war mir einfach zu heftig.
Ja, ich hätte auch sicherlich geweint und ich konnte es mir einfach nicht angucken. Ich dachte mir, ich weiß, dass das alles furchtbar ist und wir keinen Fisch essen sollten, aber ich kann mir das jetzt trotzdem nicht angucken.
Ja, es ist so eine Doku, die löst so einen richtigen Weltschmerz aus. Vielleicht als Mini-Fazit, bevor wir weiterspringen.
Mhm.
Man kann nicht pauschal beurteilen, ob Fisch aus einem Meer oder aus einer Aquakultur, also aus einem Wildfang oder aus einer Aquakultur letztendlich besser ist. Also beides hat wirklich Vor- und Nachteile, wo man einiges abwägen kann. Und deswegen vielleicht nur als kleines Zwischenfazit, es ist relativ schwer, da pauschal zu beurteilen, was jetzt wirklich besser ist. Aber es gibt ein paar Sachen, auf die man achten kann. Und das sind zum Beispiel Siegel. Und da wollen wir jetzt als nächstes, glaube ich, drauf, oder?
Ich liebe deine sehr positive Überleitung, weil meine wäre jetzt gewesen. Und ich schaffe jetzt mit dem nächsten Thema auch nicht für viel mehr Klarheit. schauen wir uns die Siegel mal an. Wie bei so vielen Produkten gibt es natürlich auch für den Fisch Siegel. Das erste, und hier dürft ihr sehr gerne nochmal in unsere Bio- und Biosiegel-Folge reinhören, die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Da habe auch ich wirklich sehr, sehr viel bei gelernt.
Mhm.
Auch für Fisch gibt es natürlich Biosiegel. Das ist zum einen das Biosiegel der EU. Das ist dieses Grüne mit dem weißen Blatt, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und das Schöne bei Bio ist, wenn Bio draufsteht, dann ist Bio drin. Dieser Begriff ist rechtlich geschützt.
Ja.
Dann gibt es natürlich da zusätzlich noch Siegel wie Naturland zum Beispiel, die nochmal ein bisschen strengere Kriterien haben oder auf andere Sachen achten.
Mhm.
Und dann...
Aber, kleiner Zwischeneinwurf, ein bisschen weniger verfügbar sind im Handel. Also da hat man weniger guten Zugriff drauf.
Und die sind auch noch mal teurer. Das muss man wirklich einfach sagen. Also Siegel wie Demeter und Naturland sind einfach noch mal einen Euro teurer als Bio eh schon.
Ja, mindestens.
Also es sich in dem Sinne, sage ich mal, nachhaltig oder bewusst zu ernähren mit bioökologischen Produkten, sage ich mal,
schlägt aufs Portemonnaie.
Es ist, it's not cheap. dann gibt es aber natürlich auch extra Fischsiegel, sage ich mal. Und ich hatte mir jetzt hier im Besonderen zwei rausgeschrieben. Das ist einmal das MSC-Siegel.
Ja.
Das steht für Marine Stewardship Council. Und was ich sehr interessant fand und dann was, wo ich direkt skeptisch geworden bin, dieses Siegel wurde von Unilever unter anderem ins Leben gerufen, von Unilever und der Naturschutzorganisation WWF. Und ja, weiß ich nicht. Aber lassen wir erstmal so stehen, wir schauen erstmal weiter. Dieses Siegel zertifiziert auf jeden Fall nachhaltige Fischerei. Sie schauen sich da im Besonderen drei Kriterien oder Standards an, nach denen sie besonders gucken. Und zwar, dass die Fischerei nicht zur Überfischung beiträgt oder führt, dass es ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement gibt und dass das Ökosystem Meer nicht geschädigt wirkt. Es klingt erstmal großartig. Es klingt toll. Aber wie so häufig und wie bei diesen Siegeln leider bei allen, also auch beim Bio-Siegel, deshalb hört da gerne nochmal rein, hier, es gibt natürlich Kritik. Also Unilever ist inzwischen raus aus dem Ganzen, die haben es nur mit ins Leben gerufen dann sozusagen. Und es gibt die Kritik, dass die Vorgaben nicht streng genug seien. Dieser, so wie ich das verstanden habe, sind die Standards auch seit Jahren schon nicht weiterentwickelt oder nachgebessert, wie auch immer worden. Und das finde ich schon, sollte passieren. Eine Kritik ist zum Beispiel auch, dass neben diesen Nachhaltigkeitsfaktoren nicht auch auf soziale Faktoren geachtet wird. Genau, vielleicht noch eins zur Zertifizierung. Also diese Zertifizierung wird immer für 5 Jahre vergeben. Das finde ich eigentlich, finde ich einen guten Zeitraum. Das finde ich nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Und jährlich gibt es Prüfungen von unabhängigen Prüfstellen.
Ja, das finde ich auch spannend, weil MSC vergibt zwar die Siegel, prüft aber selber überhaupt nicht, ob die Hersteller, die dieses Siegel bekommen, die überhaupt einhalten. Also da sind sie darauf angewiesen, dass diese Prüfstellen da hinterher sind. Und ich fand das Fazit der Verbraucherzentrale ganz schön. Sie haben gesagt, MSC kann man nur bedingt vertrauen.
Ja.
Ja.
Also hier auch nochmal für alle, die es nochmal nachlesen wollen oder sich nochmal weiter informieren wollen, die Verbraucherzentralen der Länder, die sind
ich liebe
eine
die
gute
Seite
Anlaufstelle.
Verbraucherzentralen.
Ja, man findet die Infos gut, es ist gut aufgearbeitet, es sind Quellen angegeben.
Ja, es wird auch kontrovers diskutiert,
richtig,
aus verschiedenen
genau.
Blickrichtungen.
Es ist immer konstruktiv irgendwie auch auf eine Art und Weise.
Ja, was ich so spannend daran finde, MSC hatte in meinem Kopf ein richtig gutes Image.
Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, nee. Aber ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich habe halt selber bisher so wenig Fisch gekauft und in letzter Zeit eher darauf geachtet, dass es Biofisch ist. Wenn.
Ja.
Ja. Neben dem MSC-Siegel gibt es noch das ASC-Siegel.
Yes.
Das steht für Aquaculture Stewardship Council. Und diese Siegel sind übrigens beide blau. Das eine ist dunkler blau, das andere ist hellblau, falls ihr auf den Verpackungen danach Ausschau halten wollt. Und das ist ein Gütesiegel für Zuchtfisch oder ein Siegel für Zuchtfisch. Güte sei jetzt mal dahingestellt. Und das schaut sich im Gegensatz, was ich eben schon als Kritik beim MSC gesagt hatte, schaut sich im Gegensatz nicht nur die Umweltstandards, sondern auch Sozialstandards an. Also wie ist die Arbeitssituation zum Beispiel? Mhm. Das heißt, und dieses Siegel, lustigerweise, ist auch wieder mit dem WWF zusammen entstanden. Und hier wird sich zum Beispiel, werden sich ökologische Nachhaltigkeitsaspekte angeguckt, wie das Futter der Tiere, die Medikamente. Also hier gibt es Standards, die eingehalten werden müssen. Und insgesamt wird hier halt irgendwie versucht, eine Kompromisslösung für den Massenmarkt an Fisch zu finden.
Mhm. Ja, Siegel, immer so eine spannende Sache. Irgendeinen Nachteil findet man auf jeden Fall.
Dann kommt noch ein Siegel auf der Verpackung über die Verpackung dazu und all solche Sachen.
Und noch ein Nutri-Score.
Ja. Ja, es ist schwer und wir hatten das Ziel, haben auch immer noch das Ziel, wir sind bemüht, euch aus dem Fischigen ins Klare zu bringen. Aber ich glaube, hier beim Siegel kommen wir nicht so richtig weiter.
Nein. Jetzt fragt man sich vielleicht so ein bisschen, aber worauf kann ich denn achten, wenn ich Fisch kaufe? Also vielleicht neben den Siegeln. Es ist so, Fisch muss in Deutschland gekennzeichnet werden. Das gilt für Fisch und Fischprodukte. Ausgenommen sind aber stark verarbeitete Fischprodukte. Also, aber generell muss Fisch, wie gesagt, gekennzeichnet werden und da kann man ganz gut ablesen und darauf achten, wie ist die Haltung auf Zucht bei Aquakulturen und wie ist das Fanggebiet und die Fangmethode bei Wildfisch. Also das wird darauf, ja, muss ausgezeichnet werden.
Jetzt muss man natürlich auch erstmal wissen, was man da zu beachten hat. Und das fand ich ganz schön. Es gibt Fischratgeber.
Yes.
Es gibt Ratgeber, die auch einfach mit herrlichen Bildern daherkommen. Ich hatte mir den vom WWF einmal angeguckt.
Den von der Verbraucherzentrale.
Ah ja, siehst du. Ja. Der vom WWF hat dann so schöne Bilder von den Fischen und zeichnet das nach einer Ampel aus. Mhm. Also grün, rot, grün, gelb, rot.
Ja.
Und erstmal ist natürlich diese Ampel, sieht man direkt bei einem Fisch, der nur gelb und rot hat oder nur rot, lässt man dann vielleicht die Finger.
Ja.
Es gibt auch welche, die zum Beispiel grün-rot ausgezeichnet sind. Da kommt es dann, wie Miriam schon gesagt hat, auf die Fanggebiete und Fangmethoden an. Und seid da nicht völlig aufgeschmissen. Ich finde, wo man ein bisschen dann immer bei sowas nachgucken muss, ist, wie aktuell ist das? Also ich glaube, wie ich es verstanden habe, werden die jährlich aktualisiert. Aber dann sollte man natürlich schon gucken, dass man einen aktuellen Fischratgeber hat und nicht den von 2020 zum Beispiel, wo die Welt noch eine ganz andere war.
Yes, also wenn ihr euch da informieren wollt, ist das auf jeden Fall eine gute Quelle, auf die man zurückgreifen kann.
Sag mir doch mal, welchen Fisch du gerne isst und dann gucke ich schnell im Fischratgeber nach. Dann können wir es einmal testen.
Also
du darfst auch Muscheln nehmen. Muscheln sind ja auch drin und Krebstiere.
Ich kann dir in zwei Sätzen mal kurz meine Geschichte zu Fisch erklären.
Oh ja, bitte.
Ich habe ungefähr bis ich 5 war Fisch gegessen und ab dann habe ich mich geweigert und meiner Mutter gesagt, dass ich nie wieder Fisch essen werde. Und das habe ich auch ungefähr 20 Jahre durchgezogen. Und so mit 26 ungefähr habe ich wieder angefangen, Fisch zu essen. Aber ich habe 20 Jahre keinen Fisch zu mir genommen. Weil ich es nicht mochte. Ich habe mich als Kind so geekelt, dass ich meiner Mutter gesagt habe, das esse ich nie wieder. Und sie hat mich zum Glück auch respektiert und das zugelassen.
Hast du noch nicht mal als Fischstäbchen gegessen? Nee,
habe ich gehasst.
Boah, es gab so viel Fischstäbchen bei uns.
Aber was ich heute am ehesten mag, ist Lachs.
Wer hätte es gedacht? Schauen wir einmal nach. Natürlich ist das, gut, jetzt müsste ich wissen, isst du den atlantischen Lachs oder den pazifischen? Der atlantische nämlich zum Beispiel ist rot-gelb ausgezeichnet.
Oh oh.
Deshalb gucken wir uns mal den pazifischen an. Der hat nämlich alle drei Farben. Guten Gewissens essen, kaufen könntest du aus dem Nordostpazifik, Alaska, Wildfang, alle Fangmethoden. Oder auch aus dem Nordostpazifik, auch Kanada, den Buckellachs. Und hier sind die Fangmethoden, die doch bitte genutzt werden sollen, das Umschließungsnetz, Haken und Langleinen. Also ich muss beim nächsten Fischkauf mal darauf achten, wo diese Fangmethoden da angegeben sind. Ich finde es sehr spannend,
ja.
Weil bewusst gesehen habe ich das noch nicht.
Doch. Also ich habe letztens den Rewe Biolachs gekauft und da stand ausgeschrieben hinten drauf die Fangmethode und das Fanggebiet.
So viel dazu. Okay, du hattest auch noch eine Frage.
Ja, ich wollte die Folge positiv schließen mit der Frage, geht es auch ohne Fisch? Ja, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist so ein kleiner Fun-Fact. Ich habe euch ja zu Beginn der Folge erzählt, warum Fisch so gut für uns ist, nämlich hauptsächlich wegen der langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und das Spannende ist jetzt, der Fisch stellt diese Säuren gar nicht selber her, sondern der Fisch nimmt es über die Algen auf. Das heißt, das Omega-3 nimmt quasi nur einen Umweg über den Fisch auf sich, um zu uns zu gelangen. Und ist genauso gut in Algen enthalten. Ähnlich wie das auch bei Vitamin B12 ist, was wir durch Fleisch aufnehmen. Was also ganz spannend. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, mir ist irgendwie die Lust auf Fisch vergangen oder ich lebe sowieso vegan und will da gar nichts von wissen, dann kann man auf jeden Fall sehr gut über Algenöl oder Fischöl die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zu sich nehmen und das eben als Nahrungsergänzungsmittel supplementieren. Ich bin kein riesen Nahrungsergänzungsmittel-Fan, von daher also Das ist eins der wenigen, was ich wirklich empfehlen kann, weil es sinnvoll ist. Also wenn man ganz auf Fisch verzichtet, dann kann das sehr, sehr sinnvoll sein zu supplementieren. Also es gibt ein paar Alternativen, wenn ihr sagt, ihr möchtet keinen Fisch essen, aber ihr möchtet trotzdem nicht auf die gesundheitlichen Vorteile verzichten. Spannendes Thema, großes Thema. Ich glaube, wir hätten 4 Stunden darüber reden können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.